Haggai 2, Verse 4 und 5, Seite 892. Haggai war ein Prophet im Alter von etwa 80 Jahren. Woher wir das wissen? Er hat nämlich selbst den alten Tempel noch gesehen und nach 70-jähriger Gefangenschaft in Babel kommt man so grob auf die 80 Jahre Alter. Er hat vor Sacharja gelebt. Sacharja hat seine Mission weitergeführt. Aber nun, Zerubabel, das ist der Statthalter, sei getrost. In der englischen Bibel heißt das, sei stark, spricht der Herr. Sei getrost, Jeshua, du Sohn Josadaks, du hohe Priester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Wir haben in unserer Predigtreihe verschiedene Seitenaspekte des Heiligen Geistes betrachtet. Und wäre natürlich noch viel zuzufügen, wenn man nur an das schöne Kapitel 1. Korinther 2 denkt, wo der Paulus von der Erkenntnis des Geistes spricht, der in die Tiefen Gottes eindringt. Ich will heute zum Abschluss unserer Reihe Sie auf eines darauf hinweisen, dass der Heilige Geist im Kampf der Auseinandersetzung mit den Lügengeistern uns Klarheit schenkt. Wir singen so gern das Pfingstlied, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Philipp Spitta, Militärpfarrer in Hameln, hat dort solche Schwierigkeiten bekommen, weil er einen Bibelhauskreis begründet hat, dass er bei der Kirchenleitung wegen Sektiererei angezeigt wurde. 5 Soldaten wurden aus dem Militär ausgeschlossen. Man hat ihn lächerlich gemacht mit seinen hirnverbrannten Traktaten, so das wörtliche Zitat. Und er sagt, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je, darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Der Heilige Geist muss uns rüsten in diesen Auseinandersetzungen, wo man um Jesu Willen Spott und Hohn und Verachtung tragen muss. Ich will es Ihnen an einer Geschichte des Alten Testaments deutlich machen. Staatsbesuch war angesagt in Samaria. Der König von Juda namens Josaphat, ein frommer Mann, war bei seinem Schwager, dem König Ahab, zu Besuch. Und wie sie da sitzen, es wird im Chronikbuch erzählt, wie viele Tiere geschlachtet wurden für den Festbraten, da sagt der freche und gottlose König Ahab zu seinem Schwager, dem frommen Josaphat, wie wär's denn, wenn wir einen Angriffskrieg vom Zaune brechen würden? Und zwar gegen Ramoth in Gilead. Der fromme Josaphat wird ein bisschen unruhig. Zuerst sagt er, ich bin wie du. Meine Pferde sind wie deine Pferde und meine Wagen wie deine Wagen. Ich mache alles mit. Aber dann sagt er, vielleicht fragen wir doch besser den Herrn, ob er auch ein Ja dazu hat. Aber der König Ahab sagt, kein Problem. Er lässt sofort 400 Propheten aufmarschieren. Und die Propheten kommen und verkünden im Chor, das ist die Meinung Gottes. Jawohl, wir machen einen Krieg. Und der Josaphat lässt sich von diesem Spektakel nicht beeindrucken. Er sagt, hast du nicht noch einen Propheten Gottes? Ja doch, ich habe einen, sagt der König Ahab, aber ich bin im Kram. Der sagt mir immer bloß Negatives. Ja, kein Wunder, dort oben am Hof des Ahab und der gottlosen Isebel, was soll man dort anders sagen? Und dann wird dieser Micha ben Jimla gebracht. Ich kann die ganze Botschaft des Micha jetzt nicht bringen. Aber am Ende sagt der Micha, wie der König sagt, glaubst du, du allein könntest gegen 400 Propheten stehen? Die berufen sich da auf, Gott. Und dann sagt der Micha etwas, was ihn dann ins Gefängnis brachte. Es ist ein Lügengeist ausgefahren und hat diese Propheten besetzt. Sie können sich vorstellen, was dort Unruhe war. Wie die tobten und sagten, Wir hätten einen falschen Geist. Wir stehen in einer Auseinandersetzung, solange wir als Christen in dieser Welt leben, mit den Lügengeistern unserer Zeit. Und wir können weiter gar nichts tun, als dass wir bitten, Herr, gib uns deinen Geist der Wahrheit, der uns die Erkenntnis gibt, der uns die Augen öffnet, der uns das Verständnis schenkt. Gib uns das, dass wir immer wieder korrigiert werden von dir selbst, dass wir nicht unseren eigenen Ideologien aufsitzen und nicht irgendwelchen Meinungen, die wir haben. Und in unseren Tagen tobt der Kampf um Wahrheit mitten unter den Christen. Was gilt eigentlich? Kann man sich aufs Wort Gottes verlassen? Was sind denn heute die Richtlinien Gottes für ein erfülltes Leben? Und dass man völlig verunsichert in diesem Geisteskampf, soll man dem Zeitgeist folgen und dem, was Mode ist? Wir erleben in unseren Tagen, wie der gottlose Mensch sich in die Mitte setzt und sagt, ich brauche keinen Gott mehr. Eine Weltanschauung, die meisten besitzen. Ich kann mein Leben selber gestalten, wie mir es gerade in den Sinn kommt, wie mir es Spaß macht, ich lebe das einfach. Der gottlose Mensch hat sich erhoben und in die Mitte gestellt. Und selbst unter Christen weiß man überhaupt nicht mehr, wer hat jetzt eigentlich recht. In dieser ganzen Not kann uns nur der Geist Gottes helfen. Nicht, dass wir alles zuschmieren und besänftigen und Trostpflaster aufkleben, sondern wir sagen, Herr, gib mir deinen Geist der Wahrheit in Unglaub und Torheit unserer Zeit. Leite du mich in deine Wahrheit. Hilf mir, dass ich dich erkennen kann. Und da hat uns Gott dieses herrliche Wort gegeben. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Was war denn das damals für eine Lage, als der Haggai das Wort sprach? Im Auftrag Gottes, mein Geist soll unter euch bleiben. Nach 70 Jahren Gefangenschaft kehrten die Reste des Volkes Israel in ein zerstörtes Jerusalem zurück. Und es sah trostlos aus. Alles war eine Trümmerwüste. Und das tut weh. Die Stätten, wo man einst gesegnet wurde, zerbrochen. Mit welcher Sorgfalt war einst der Tempel aufgebaut worden? Die Steinmetzen hatten nicht einmal an Ort und Stelle diese Steine behauen dürfen. Sie wurden fernab in Steinbrüchen sorgfältig zubereitet. Ist alles zerbrochen. Und man fühlt sich erinnert an manche wehmütige Gedanken, die man hatte. Man sagt, was war das einst in unserem Land? Als wir unsere großen Jugendtreffen halten konnten, als die Kirchen voll waren, als in den Häusern Hausandachten gehalten wurden, als Eltern ihre Kinder beten lehrten, als in unserem Volk noch Furcht Gottes existierte. Und man erinnert sich wehmütig an das alles, was zerbrochen und vergangen ist. Und wo führt denn das alles noch hin? Damals zu Haggais Zeiten hat sich eine Mutlosigkeit breit gemacht. Hat doch gar keinen Wert mehr. Was sollen wir auch als Einzelne tun? Es waren ein paar wackere Leute, ein kleines Trüpplein Leute, die sich an den Wiederaufbau machten. Da habe ich gesagt, was können wir denn schon tun mit unseren schwachen Händen? Wir haben kein Geld, wir sind keine Fachleute, wir sind keine Profis. Wie sollen wir denn das zerstörte Heiligtum und die Stadt Gottes wieder aufrichten? Was kommt denn überhaupt dabei heraus? Und da hat ihnen Haggai eins wichtig gemacht. Die Hauptsache zuerst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wie schwach eure Kraft auch ist. Fangt ihr an, mit eurem ganzen Leben nach der Sache Gottes zu trachten. Dann wird euch das Übrige auch zufallen. Dann wird Gott seine Gaben auch noch dazulegen. Es ist nicht umsonst, was ihr tut. Es ist nicht vergeblich. Und wie schwach ihr auch seid und wie müde und wie hinfällig und wie wenig ihr erreichen könnt, traut es Gott zu, dass er seine Stadt wieder zurichtet. Und das, was dann Gott sagen lässt durch den Mund des Haggai, ist ja noch viel größer. Gucken Sie in Ihre Bibel hinein, Vers 7. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Sie sollen kommen aller Völker Kostbarkeiten. Ich will dieses Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Mein ist Silber und Gold, ich brauche doch nicht von euch die letzten Opfer. Ich baue doch mein Haus. Kommt, fangt ihr an und bleibt dabei. Mein Geist soll unter euch bleiben. Mutlosigkeit hat keinen Raum, darf nie bei ihnen Platz greifen, nie. Sitzen manche unter ihnen, die sind mutlos und sagen, in unserer Gemeinde bin ich, da sind wir ganz wenig oder unser Hauskreis ist so klein oder unsere Jugendarbeit liegt dann hier. Nie mutlos sein. Wenn Gott sagt, mein Geist soll unter euch bleiben. Der Geist der Wahrheit, der Geist der Stärke und der Kraft. Und dann hat jeder Einsatz, und sei er noch so klein und unbedeutend, große Bedeutung zum Bau seines Reiches. Fürchte dich nicht, sei stark, sei getrost, sei stark. Dreimal kommt er, sei stark, bleib du dabei. Ich habe nur die eine Sorge, dass man aus Unglauben faule Kompromisse macht. Wie viele meinen in diesen Tagen, sie müssen das Fähnchen am Wind hängen und die Bibel anpassen an die Modemeinung der Zeit. Der große Prediger Charles Haddon Spurgeon sagt in einer Predigt zu diesem Text, und wenn ich der Einzige noch bin, der beim Wort Gottes bleibt, in einer Zeit des Abfalls und Unglaubens, ich werde dabei bleiben und ich bin sicher, dass Gott seine Verheißungen einlöst. Ich will nie weichen von dem, was der Herr gesprochen hat. Ich will mich nie anpassen an irgendwelche Zeiterscheinungen, weil ich weiß, dass Gottes Wort ewig bleibt. Gott hat seinen Geist verheißen, eine Ermutigung für uns. Gott spricht es uns zu, mein Geist soll unter euch bleiben. Jetzt sei stark, bleibt dabei. Noch einen weiteren Gedanken, Sie dürfen nicht gering denken. Sie dürfen nicht gering denken vom Heiligen Geist. Gestern sprachen wir davon, wie leicht Christen den Heiligen Geist verdrängen, weil sie gar nicht mehr wissen, dass dort allein der Schlüssel zu ihrer Vollmacht, zum Erfolg, zum Wirken liegt. Wenn Gott sagt, mein Geist soll unter euch bleiben, dann heißt das, doch vor Gott gar nicht wichtig, wie schwach nun die Leute sind, die in dem Werk stehen. Wir haben uns das ja falsch vorgestellt und haben immer gemeint, der Apostel Paulus sei so ein großer Mann gewesen. Ich war unter euch in Furcht und Schwachheit. Wo je das Wort Gottes an Menschen gewirkt hat, war es nie die Größe von Menschen. War es immer nur der Geist Gottes. Warum hat Gott sich so schwache Apostel ausgesucht? Untrainierte Leute. Darum hat Gott uns ausgesucht. Sie dürfen nie gering denken vom Geist Gottes. Der Geist Gottes will das tun in schwachen Werkzeugen, in ohnmächtigen Werkzeugen. Als einst Salomo seinen Tempel erbaut hat, das muss ein wunderbares, kostbares Werk gewesen sein, da sagt ganz bescheiden bei der Einweihung der König Salomo, es ist ja nur ein Haus. Und dann steht da, und dann geschah das Wunder, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Es ist für Gott gar nicht wichtig, wie kunstvoll Gebäude sind. Das hat mir am meisten immer in der Hofhager Kirche gefallen, die Schlichtheit. Dass ein Kirchengebäude 50.000 Mark gekostet hat und wir immer noch auf den alten Bänken sitzen. Aber dass die Herrlichkeit Gottes dieses Haus erfüllt, das ist Geheimnis. Und der Haggai sagt es doch gar nicht wichtig, wie groß das ist, was ihr baut und wie eindrucksvoll. Wir rechnen da immer mit menschlichen Kategorien. Mein Geist soll unter euch bleiben. Und ich möchte das sagen, in dieser Zeit, wo Kirchen leer stehen, in dieser Zeit, wo viel zusammenbricht und wo viel Unglauben auch in christlichen Kreisen herrscht,
Wenn Gott sagt, mein Geist bleibt aber da, dann muss ich mich doch bloß danach ausstrecken und mich füllen lassen. Und wo Menschen sind, die sich vom Geist Gottes füllen lassen, kann Neues geschehen, Großes, Ungeahntes. Der Heilige Geist ist von großer Sprengkraft. Und so sind die Erweckungen zu aller Zeit ausgebrochen. So haben wir es in unserem Württemberger Land erlebt. So haben wir es in der Missionsbewegung erlebt. Gott sagt, ich will die Völker erschüttern. Herr, erschüttere unser deutsches Volk noch einmal. Erschüttere unsere Stadt, dass Menschen dich erkennen können. Es ist nur eine Sache seines Geistes. Sie haben Samstag ein Blatt zugeschickt bekommen vom wichtigsten Kenner der christlichen Szene in China, Tony Lambert, der in Hongkong sitzt. Ich darf Sie kurz mit ein paar Zahlen konfrontieren, dass man das einfach mal hört. Vor 30 Jahren, ich weiß noch genau, wie ich China aufgegeben hatte. Das kleine rote Buch, Maos Kulturrevolution. Ich dachte, das ist das Ende, jetzt kann der Herr Jesus bald wiederkommen, die Verfolgung der Gemeinde. Es ist erschütternd, wie die Zahl der Christen gesunken sind. Etwa in der Provinz Anhui von 42.000 auf 17.000. Die letzten wenigen christlichen Bekenner dort. Und dann auf einmal nach dem Ende der Kulturrevolution wurden die ersten 5 Kirchen geöffnet und selbst die staatlichen Statistiken schreiben, dass wir statt diesen 17.000 plötzlich 1988 700.000 Christen haben. Und das ohne irgendwelche äußere materielle Hilfe, ohne Geldströme von uns. Und dann hat neulich ein Vertreter des Staates gesagt, man gehe jetzt davon aus, dass die Zahl in dieser Provinz Anhui zwischen 2 und 3 Millionen liegt. Wenn Sie es mathematisch wissen wollen, das ist in wenigen Jahren eine 147-fache Vermehrung. Wenn sowas in unserer Stadt geschehen wird, der Geist Gottes kann es tun. Vielleicht sind wir noch zu stark und stehen ihm im Wege. In der Provinz Henan war es ganz ähnlich. Von 1949. Dort kann man schon im Jahr 1990 von einem 10-fachen Wachstum sprechen. Und Sie wissen, dass heute Christen in China in Haft sind und an vielen Stellen keine Möglichkeit haben, sich mit staatlicher Genehmigung zu versammeln. Einige Kirchen sind geöffnet. Es gibt auch diese Treffpunkte, aber eine ungeheuer große Zahl von Bibelgruppen. Wir kommen dort auf ein 64-faches Wachstum. Wenn ich all die Zahlen hier zusammennehme von den verschiedenen Provinzen, was dort geschehen ist. In der Provinz Jiangsu in den letzten 30 Jahren 17 Mal vermehrt. Ohne große Wirkung von außen, ohne große irgendwelche Aktionen. Die kleine Gemeinde, die bibellesende Gemeinde hat sich vermehrt. Und da steht dann in den Berichten drin, wo man hinkommt auf dem Land, beobachtet man, wenn nur irgendwo ein Schulungskurs, ein Bibelschulungskurs angeboten wird, wie die Menschen sich drängen. Sie kommen auf Eseln mit Fahrrädern, meist sind es 5 bis 6 Mal so viele Leute, die an den Kursen teilnehmen, wie man überhaupt erwartet hat. So geht das Wachstum weiter. Ein ganz großes Wachsen, ungeheuer. Oder an einer anderen Stelle, um das einfach aus unseren Tagen noch einmal zu zeigen, da schreibt ein Mann aus China, 1995 haben wir zum ersten Mal das Evangelium gehört. Zuerst waren wir nur wenige und wir haben das Evangelium nicht klar verstanden. Es waren fast nur alte Leute und Frauen, die Analphabeten waren, die nicht lesen konnten. Und viele von denen sind nur gekommen, weil sie von ihren Krankheiten geheilt wurden. Wir haben fast keine jungen Leute gehabt, 1995. Aber nur ein Jahr später waren wir 600, die zum Glauben gekommen sind. Wir versammeln uns heute in 11 Dörfern und Städten und haben 16 Kirchen gegründet und daneben noch 16 Predigtstellen. Oder an einer anderen Stelle, in der Stadt Qinghai, da war eine Gruppe alter Frauen, 50 alte Frauen, kein junger Mensch war dabei. Und sie sind zusammengekommen und haben gebetet. Morgens in der Frühe, er sagt, es war um 6 Uhr Ortszeit nach der Pekingzeit, sogar morgens um 4:30, sind sie zum Gebet zusammengekommen. Und aus dieser Gruppe von 50 alten Frauen sind in wenigen Jahren 6.780 Menschen getauft worden. Das ist geschehen nach einer totalen Kulturrevolution, nach Mao Zedong. Der Geist Gottes kann das doch tun. Warum soll er es denn bei uns nicht tun? Ich möchte doch vom Geist Gottes Großes erwarten und ich will nicht gering denken. Wir sagen gerade das Lied von Benjamin Schmolk, lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen. Herr, lass es selber bei uns so sein, dass wir durchdrungen sind von deinem Geist, dass wir selbst Zeugen des Glaubens sind, die Erfahrungen mit Jesus machen. Noch einmal, so klein auch die Gaben sind, die wir dazulegen, der Herr selber schafft das doch. Und noch ein letztes, lasst uns ans Werk gehen. Sei getrost, und arbeite doch. Seid getrost, seid stark und arbeite. Jetzt geht doch an die Arbeit. Es lohnt sich doch. Sagt doch nicht immer, was sollen wir denn schon? Die Zeit der Mutlosigkeit, die darf nicht einen Augenblick bei Christen sein. Oder gilt die Verheißung nimmer? Hat Gott seinen Geist weggenommen? Er hat verheißen, dass sein Geist da bleibt. Fang du an, auf diesen Geist Gottes zu bauen, mit ihm zu rechnen. Darum befähigt dich der Geist Gottes zum Zeugnisdienst. Sie dürfen wirken, ihr Leben wird überfließend voll. Sie dürfen wirken. Manchmal habe ich Angst, wir würden in unseren Tagen verschlafen, was Gott in allen Teilen der Welt Großes wird. Aber es geht immer nur durch den Geist. Vielleicht war das eine verhängnisvolle Entwicklung bei uns, dass viele gemeint haben, je mehr wir uns der Welt anpassen, umso mehr würden wir die Welt erreichen. Na, wenn wir das Evangelium entleeren, haben wir nichts mehr. Wenn wir den schmalen Weg der Nachfolge Jesu verbreitern, führen wir Menschen irre. Und darum ist so wichtig, dass wir im Dienst bleiben und die ganzen Zusagen, die wir in dieser Predigtreihe gehört haben, wieder ganz neu für uns nehmen. Herr, ich will mich dir ganz neu weihen. Gib mir deinen Heiligen Geist. Dein Geist gibt Zuversicht und Hoffnung. Mach mich tüchtig und brauchbar. Und ich darf an deinem Werk mitarbeiten. Natürlich bin ich untüchtig, aber es macht ja nichts. Dein ist Silber und Gold. Herr, jetzt nimm du meine Gabe und mach du etwas Großes für dein Reich. Ich will nur dir gehorsam sein. Ich will nur in deiner Spur bleiben. Wie oft hat Jesus davon gesprochen, dass er dieses Gebet erfüllt, wie Kinder um Brot schreien, so wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Und wie ist das wunderbar, wenn wir uns reinigen, davon sprachen wir gestern, und heiligen und dem Geist Gottes Raum geben, dass mein Leben ein Zeugnis werden kann für andere, dass unser Familienleben erneuert wird, meine Gedanken erneuert werden. Ich bedarf noch viel, viel mehr der Gabe des Heiligen Geistes, dass er mich erfülle. Im Dienst, in meinem persönlichen Leben, in meinem Denken und Fühlen und Wünschen. Herr, komm du in mir wohnen und mach du etwas daraus. Mein Geist soll unter euch bleiben. Darum seid getrost und arbeitet. Es hat eine wunderbare Verheißung. Unser lieber Bruder aus Afrika hat uns an dieses herrliche Wort aus 1. Korinther 15, 58 erinnert. Es ist nicht vergeblich, wo es im Namen Jesu getan wird. Amen.